ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schlussmachen. Ich bin hier über eine App mit Henriette in Berlin verbunden und ich freue mich sehr, dass sie sich jetzt die Zeit genommen hat. Es ist kurz vor Weihnachten. Vielleicht hört ihr es manchmal auch, wir haben Tee, also zumindest ich habe Tee und auch Kekse hier. Also wenn wir irgendwie was trinken oder essen in der Weihnachtsfolge, lasse ich das immer durchgehen. Henriette, schön, dass du da bist und mit mir sprichst.
Ja, Charlotte, vielen Dank für die Einladung und dass es so schnell geklappt hat mit uns beiden.
Ja, das liegt daran, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass du eine sehr ungewöhnliche Geschichte hast. Und wenn ihr mir Mails schreibt und sagt eben, ich habe auch eine Trennung, die ich im Podcast gerne erzählen wollen würde, dann melde ich mich, glaube ich, relativ schnell. Dann ist es aber manchmal so, dass man so ein bisschen schaut, wie ist der Mix und ist gerade so eine ähnliche Geschichte gewesen oder beleuchtet das nochmal einen ganz neuen Aspekt. Und bei der Geschichte, die du mir geschrieben hast, Henriette, war es so, dass ich dachte, Mensch, das ist was ganz Neues, das interessiert mich total und ja, ist sehr, sehr spannend auch für mich und deshalb haben wir jetzt so schnell auch einen Termin gefunden. Dir ist das wahrscheinlich auch bewusst, dass das, was du erlebt hast und deine ganze Lebensgeschichte, dass das sehr außergewöhnlich ist und dass es da auch ja vieles gibt, wo du so ein bisschen so ein Unicorn Moment hast, oder?
Ja, in jedem Fall. Also ich meine, ich bin Transfrau und wir Transmenschen sind zwar in letzter Zeit überall in Funk und Fernsehen vertreten, aber in Wirklichkeit gibt es nicht allzu viele von uns und ich merke das auch in meinem Alltag, wenn die Leute haben dann doch so ein bisschen, oh, Transfrau, gucken dann doch ganz komisch. Also wir sind schon irgendwo doch noch Exoten, ja.
Ja, sicher. Du hast mir jetzt gerade gesagt, dass du eigentlich schon als Kind wusstest, dass das männliche Geschlecht, in das du reingeboren warst, dass das irgendwie nicht ganz zu dir gepasst hat, oder?
Ja, es war ein Schlüsselerlebnis, das für mich nach wie vor ganz tief sitzt und eigentlich auch so ein klein bisschen unbegreiflich ist. Als ich so 4 oder 5 Jahre war, habe ich einen Schlafanzug von meiner Cousine bekommen, der ihr nicht gepasst hat. Und den hat man mir gegeben und ich habe das Ding angezogen und es hat irgendwas in mir ausgelöst. Ich war glücklich, ich fühlte mich endlich zu Hause. Das war ja nach wie vor für mich noch ein unbeschreiblich schönes Gefühl, ohne dass ich es einsortieren konnte oder wirklich halt gleich mit diesem Schlafanzug in Verbindung gebracht hätte. Aber diese Kausalität ist halt da. Und das Ding war mit Sicherheit so 1900, so und so viel 60, hätte man einem Jungen nichts angezogen mit Rüschen oder so. Ich weiß noch genau, wie es aussah. Es war so ein glockenförmiges Oberteil mit Mariechenkäfer und dazu gab es noch ein so rotes Frottehöschen und das hat sowas in mir ausgelöst und ich war glücklich und zufrieden, ohne zu wissen, warum, wieso. Und dann hat sich ab dem Moment so mein Leben verändert, total verändert. Ich weiß von meiner Mutter, die mir immer erzählt hat, dass ich so mit 3, 4 Jahren sehr aufgeschlossen war und danach war ich dann eigentlich nur noch sehr introvertiert und habe angefangen zu suchen.
Okay, Wahnsinn. Und du hast jetzt gerade gesagt, das sind die 60er Jahre, von denen wir sprechen. Du bist jetzt also schon über 60, nicht wahr?
Ich bin genau 60, genau.
60, ja. Und ja, das stelle ich mir wie eine unglaublich schwierige Suche auch vor. Eben, also ich glaube, auch im Jahr 2021 ist das alles andere als leicht, wenn man das merkt, dass man da irgendwie nicht reinpasst und was anderes braucht und was anderes sich suchen muss. Das ist, glaube ich, immer noch schwierig. Aber damals war das ja eine fast unmögliche Herausforderung, vor der du standest, oder?
Es gab keine Worte dafür und es gab auch keine Erklärung für mich. Ich war auch mit mir selber halt so auf einmal nicht mehr zufrieden und ich habe mich von dem Moment an so in mich zurückgezogen und es hat, weiß ich nicht, es klingt befremdlich, ich weiß auch nicht, ob man sich das hier mal vorstellen kann oder wirklich glauben kann, aber ab dem Moment war es wirklich so, als ob ich aus meinem Körper raus bin und als ob ich das Leben des Jungen nur noch beobachtet habe. Dass dein Junge irgendwie durchs Leben zieht und so und ich bin daneben und beobachte das. Also das war ziemlich strange. Und Ich habe halt immer irgendwelche Erklärungen dafür gesucht, die ich natürlich damals überhaupt nicht finden konnte. Ich meine, überleg mal, bis 1976 stand Homosexualität noch unter Strafe.
Ja.
Und dementsprechend verklemmt war auch alles. Und ich bin da halt so ein kleiner Junge gewesen und bin durch die Gegend gerannt und habe mich einfach nicht richtig, nicht glücklich gefühlt in meiner Rolle und ohne zu wissen, woran es liegt. Also. Mhm. Und dann irgendwann, ja, war es dann so, ja, ich war dann wie so eine Getriebene, was Frauenkleidung angeht. Mhm. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass ich mit 9 Jahren bei Woolworths in Mönchengladbach meine erste Mädchenunterhose gekauft habe.
Mit 9 Jahren? Mhm. Mit deinem Taschengeld oder
was? Mit meinem Taschengeld bin ich mit dem Bus da hingefahren. Also wir wohnten ein bisschen außerhalb und bin dann da ins Kaufhaus rein und habe ganz, ganz verklemmt dann da diese Mädchenunterhose gekauft, so mit einer Tüte Gummibärchen und noch einem Lineal und so und zwischendurch eine Mädchenunterhose. Und das Wahnsinn. War mein größter Schatz. Das war lange Zeit mein größter Schatz, den ich hatte. Ja,
ist das
und
als krass.
Ich dann so Teenager war, zog sich das eben halt immer so durch mein Leben, halt mit der Frauenkleidung. In erster Linie war es halt Unterwäsche, weil die relativ preiswert war, weil man die heimlich tragen konnte, ohne dass es jemand groß gemerkt hat. Und ich habe dann da so ein Spielchen angefangen. Ich habe mir Frauenunterwäsche gekauft, habe die getragen, war dann unheimlich glücklich und zufrieden. Und dann war ich wieder an dem Punkt, wo ich dachte, du musst normal werden. Das ist alles nicht richtig. Und habe dann meine kleinen Schätze in Plastiktüten gepackt und irgendwo ins Feld geschmissen. So in der Hoffnung, wenn die Sachen weg sind, dann bin ich wieder normal.
Ja.
Und 3-4 Tage später bin ich wieder ins Feld gefahren und habe die Tüten gesucht und nicht mehr gefunden.
Wahnsinn. Das ist ja eine krasse Zerrissenheit, in der du da die ganze Zeit dann drin warst. Und wenn du jetzt sagst, du hast ein jungen Leben auch geführt, du hast das so ein bisschen beobachtet, was war das denn für ein Junge, den du da gelebt hast?
Das war eigentlich ein ruhiger, zurückgezogener Junge, der eigentlich kaum so Kontakt haben wollte zur übrigen Welt, der halt immer versucht hat, der Rolle zu entsprechen und sich da aber nie drin wiedergefunden hat in dem, was er macht. Der einfach nur das macht, was man von ihm erwartet. Und das Blöde für mich war halt wirklich immer ohne zu wissen, was fehlt mir, wo geht die Reise hin? Ich meine, klar, Frauenunterwäsche, aber ich konnte mir damals nicht erklären, wo das hinführt, was der Hintergrund ist.
Hast du denn gedacht, du bist schwul? Hast du dich für Männer interessiert? Hast du dich für Frauen interessiert? Also wie hast du da deinen Kompass gefunden als junger Mensch?
Ich habe mich schon für Frauen interessiert und schwul hätte ich zu der Zeit auch ganz weit von mir weggeschoben. Also das war noch so, also absolut befremdlich und wie gesagt, Kleinstadt im Rheinland und da ist schwul heute mit Sicherheit auch noch ein Schimpfwort und nee, das wäre für mich gar nicht, aber es hat mich auch wirklich nicht interessiert, aber ich hätte es auch kategorisch ausgeschlossen.
Ja.
Und ich habe mich schon für Frauen wahnsinnig interessiert.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ich war eher auf der Suche nach einer besten Freundin.
Ja.
Und habe dann mich so umgeguckt und aber ich wusste eigentlich, dass diese Liebesbeziehung, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eine Freundin haben. Und Sexualität war für mich wirklich sonst außen vor.
Und hast du eine Freundin gefunden?
Ja, ich habe dann mit 15 Jahren habe ich dann meine erste Freundin gefunden, Vera. Mhm. Und das war so unbeholfen, wie ich mit ihr zusammengekommen bin. Und es war beim Arbeitskollegen, der war eine Party und Vera hatte sich gerade von ihrem Freund getrennt und das hatte er mir erzählt und ja, und ich dachte, ich muss jetzt eine Freundin haben und dann habe ich halt irgendwann so den Arm um sie gelegt, also ohne alles, was eigentlich so beim regulären Flirten oder sich kennenlernen passiert, sondern ich habe so einfach gedacht, ich muss jetzt eine Freundin haben.
Mhm. Ja, ich meine, 15 ist ja noch gar nicht so alt, also da fragt sich ja niemand, wenn man mit 15 keine Freundin hat, was ist denn jetzt mit dem los? Also da hättest du ja noch, weiß ich nicht, 6-7 Jahre gehabt, wo du quasi unterm Radar hättest fliegen können, bis man sich gefragt hätte, was ist denn mit dem los?
Ja, das Problem ist halt, wenn du mit deiner Rolle nicht zufrieden bist, bist du unheimlich daran interessiert, die Rolle zu leben, die man dir gegeben hat.
Ja.
Und du bemühst dich viel mehr drum, jetzt halt typisch männlich zu sein, weil du halt irgendwo merkst, du bist es nicht, ne? Das haut für dich nicht hin, und ich will aber dem Klischee entsprechen, das man von mir als Mann erwartet. Und ja, und das war es dann. Ja, und ich war mit Vera dann 3 Jahre zusammen. Und ja, wir hatten irgendwie, ja, eben so, wie man so mit Teenagern zusammen ist. Und ja, irgendwann kam es dann auch zum ersten Sex. Und das, da wir beide, das für uns beide das erste Mal war, war es ziemlich chaotisch. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass ich das gar nicht will.
Ja.
Ich liebte ihren Körper. Ich fand es schön, sie anzugucken. Ich fand es schön, sie zu streicheln. Aber Sex oder so, das war so gar nicht meins. Also, ja, und das hat ja meine Verwirrung noch komplettiert.
Das klingt extrem verwirrend. Das klingt extrem schwer, sich da durch zu navigieren. Eben auch, wenn du sagst, also wenn es jetzt nicht war, dass du sagst, eine nackte Frau stößt mich irgendwie ab oder ist gar nicht, was ich möchte, sondern einfach eben gewisse Teile sozusagen von Sexualität für dich nicht gepasst haben.
Es war für mich schon in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war es schon für mich so, dass ich von meinem Penis irgendwie, dass ich damit nicht richtig umgehen konnte, sage ich jetzt mal. Also, dass ich irgendwo, nee, das fühlte sich nicht richtig für mich an, in eine Frau einzudringen. Das war irgendwie, nee, eher abstoßend. Obwohl ich es liebte, sie zu streicheln. Ich liebte ihren Körper, und also das hätte ich stundenlang machen können. Aber dieser eigentliche Geschlechtsakt war mir, ehrlich gesagt, zuwider.
Und so, aber wenn du masturbiert hast oder so, hattest du kein Problem mit deinem Penis oder doch?
Nee, da hat er mich dann nicht weiter gestört, und das ging dann auch. Und das, ja, meine Fantasien beim Masturbieren bezogen sich eigentlich auch wahnsinnig viel auf Kleidung, auf Wäsche und so. Und drum habe ich auch lange Zeit gedacht, ich bin irgendein Fetischist oder sowas. Und
ja, klar. Hab
versucht, mich in diese Richtung zu verorten. Und ja, und habe dann fröhlich weitergesucht.
Ja, was waren denn so die, also du hast jetzt gerade gesagt, eben die Idee war, vielleicht habe ich irgendwie einen Wäschefetisch. Was war denn das, wie du so versucht hast, dem näher zu kommen, diesem, was bin ich eigentlich und was brauche ich eigentlich?
Das war für mich wirklich so ein Prozess, wo ich, es war immer nur eine Suche. Es war, ich habe gar nicht versucht, jetzt dem irgendwie näher zu kommen. Ich war immer auf der Suche nach einer Erklärung. Ich habe im Prinzip eine Schublade für mich gesucht, in die ich reinpasse.
Ja.
Und wie gesagt, man muss ja wirklich vorstellen, damals Transsexualität hat man einfach noch nicht gehört. Da hat man vielleicht, da kamen so die ersten Transvestiten mal so im Fernsehen auf, oder, aber das war ja ganz anders gelagert, aber Transsexualität habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gehört, und das war halt einfach für mich schön, diese Frauenkleidung zu tragen. Ich bin dann eben auch durch den Schrank meiner Schwester geturnt und ja, habe mich dann immer heimlich angezogen und heimlich dann wieder ausgezogen.
Und hat das mal jemand mitbekommen von deiner Familie, oder gab es da mal so ein jemand, dem du dich vielleicht ein bisschen anvertrauen konntest, oder sowas, was dir da Erleichterung verschaffen konnte?
Nee, also ich meine, aus heutiger Sicht ist es wirklich traurig, aber es war mein Leben, ist es okay. Nein, ich war einsam. Ich war einfach nur einsam. Und ganz suchend und ganz furchtbar einsam.
Und auch in dieser Beziehung mit dieser ersten Freundin, das hat deine Einsamkeit da wahrscheinlich nicht grundlegend geändert.
Nee. Wir waren zusammen, und trotzdem war ich alleine, weil ich ja ihr gar nicht vermitteln konnte, dass ich nicht das suche, was so eine normale Beziehung ist. Und wie gesagt, weil ich auch das lange einfach nicht wusste, weil ich immer nur versucht habe, diese Rolle als Mann zu leben. Und halt wirklich dieses, immer das Gefühl, dass ich neben mir stehe, dass ich mein eigenes Leben als Mann beobachte, dass das nicht ist, ich bin, der da durchs Leben läuft.
Du bist eben auf diesem Weg ja sehr lange gegangen, also du bist ja auch Vater geworden dann.
Ja.
Also du hast ja sozusagen dieses Männerleben dann immer weiter gelebt, oder?
Ich hab's immer weiter gelebt und ja, dann der große Einschnitt, der dann kam, war mit 18 Jahren, als ich zur Bundeswehr musste. Das wäre für mich überhaupt nicht gegangen, einkaserniert zu sein. Und damals gab es ja noch die Möglichkeit, nach West-Berlin zu gehen, weil West-Berlin entmilitarisierte Zone war. Und dann bin ich erstmal mit einem alten Ford Transit, den ich für 700 Mark gekauft habe, nach West-Berlin gefahren, um aus diesem Schussfeld der Bundeswehr rauszukommen. Ja, und habe dann hier zum ersten Mal eben auch eine etwas andere Szene an Menschen kennengelernt. Halt nicht mehr so dieses ganze Spießbürgertum, das ich halt da von meiner rheinischen Kleinstadt kannte, sondern ich bin dann halt wirklich so in die Musikszene ein bisschen gekommen und ja, dann irgendwann Hausbesetzung. Ja, und dann war ich aber dann irgendwann, nachdem ich da so meine wilde Zeit hatte, bei der ich wirklich asexuell war, so, da wollte ich eigentlich gar nichts, weil da hatte ich auf einmal nicht mehr so diesen Druck gehabt, dass ich so die Männerrolle unbedingt nach außen leben muss. Ja, und dann aber irgendwann obsiegte dann wieder so das Bürgertum in mir und dann musste dann Frau und Kind her.
Ja. Wie hast du die Frau gefunden?
Durch eine Anzeige im Stadtmagazin in Berlin.
Ja.
Und dabei war ich, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht auf der Suche nach einer Freundin, sondern ich wollte halt einfach nur Leute kennenlernen, was mir damals eben sehr schwer fiel, weil ich halt so unheimlich schüchtern war. Und dann habe ich halt so eine Anzeige aufgegeben, würde gerne Leute kennenlernen, ja. Und dann habe ich sie dann kennengelernt und wann hier war sie so die Frau, die mir unheimlich gut gefiel. Das war so relativ klein und blonde Rauschelocken, also das fand ich total süß, ja.
Ja. Wie alt warst du da?
Da war ich 19.
19? Das ist jung. Also gerade auch für dieses Projekt jetzt Frau und Kinder ist das doch sehr, sehr jung noch.
Das ist auch sehr jung. Dann habe ich mich dann auch erstmal wieder, nachdem ich sie kennengelernt hatte und wir so eine schöne Zeit hatten, bin ich dann auch erstmal wieder abgedriftet. Ich bin dann 7 Jahre bin ich untergetaucht. Und nach den 7 Jahren haben wir uns dann wieder getroffen.
Okay, ja.
Und ja, die Liebe war immer noch da. Und irgendwie ging dann alles ganz wahnsinnig schnell. Also wir hatten dann ganz schnell beschlossen, dass wir ein Kind haben wollen. Und das hat dann eben auch gleich auf Anhieb geklappt.
Also da wart ihr dann Ende 20 oder Mitte 20. 20.
Ja, ja, Ende 20.
Und wie war diese Beziehung? Also wenn du sagst, ihr habt euch geliebt, du fandst sie auch süß und so, also ihr wart schon auch dann sehr verknallt, oder nicht?
Wir waren richtig verknallt. Das war richtig schön. Und mein großes Manko war halt einfach die Tatsache, dass ich Sex nicht konnte.
Ja.
Das war das, was mich halt immer so belastet hat, weil es war, die Tage waren unheimlich schön, aber ich hatte immer Angst, jeden Abend vor zu Bett gehen.
Okay.
Dass denn da der Sex erwartet wird, den ich nicht konnte. Und ja, und dann war halt immer noch im Hintergrund mein großes Geheimnis, meine Frauenkleidung.
Das wusste sie nicht.
Das wusste sie lange Zeit nicht, nee. Das habe ich halt immer so versteckt. Wir hatten lange Zeit, hatten wir noch getrennte Wohnungen, so dass das dann ging und dann, ja, nee, nicht lange Zeit, wir hatten eine Zeit lang eben noch getrennte Wohnungen, so dass ich das heimlich machen konnte und als dann unsere Tochter zur Welt kam, dann sind wir dann zusammengezogen und haben auch geheiratet.
Wie war das denn in der Beziehung zu deinem Kind? Hast du dich da wohlgefühlt? War das irgendwie klar, ich bin da der Vater oder wie hast du dich da gesehen?
Ja, wenn du jetzt wirklich so krass Vater sagst, nee, als Vater habe ich mich nie so gesehen. Ich habe mich, weiß nicht, ob es so ein Neutrum gibt. Ich habe mich als Eltern gesehen. Ich war nicht unbedingt ein Vater. Ich wollte auch diese Vaterrolle auch gar nicht haben. Ich wollte einfach so, ich liebe meine Tochter über alles und ich fand es unheimlich schön mit ihr und habe wirklich alles gemacht. Aber nee, die Vaterrolle wollte ich eigentlich nie haben.
Ja, verstehe.
Das war eigentlich auch so, was sich so durch unsere ganze Ehe gezogen hat, was mir immer unheimlich schwer gefallen ist, dass diese Männerrolle von mir erwartet wurde. Also, dass ich derjenige bin, der vorangeht, der bucht, der, was weiß ich, wenn wir ins Hotel gehen, der sagt, hier, wir haben reserviert und ebenso das, was eben so Old-Fashioned-Männerrolle ist. Und das war immer nicht meins. Das war immer so, wollte ich eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, da können sich auch viele Männer damit identifizieren, also die sich grundsätzlich schon als Männer fühlen, dass jetzt dieser ganze Katalog von Erwartungen eben bis zu dem, wir haben hier reserviert und so, dass das, glaube ich, längst nicht allen ein Wohlgefühl vermittelt. Ja. Wie war das denn für deine Frau zu der Zeit eben? Das ist ja was, was wahrscheinlich auch eine große Belastung für die Beziehung ist, wenn man irgendwie sagt, die Tage sind schön und wenn man dann abends ins Bett geht und irgendwie denkt, warum klappt das eigentlich so schlecht, dass wir miteinander schlafen können? Das ist ja wahrscheinlich für sie auch nicht besonders toll gewesen, oder?
Nee, war es nicht. Und wir waren da, glaube ich, auch Weltmeister im Verdrängen. Also
ja.
Und haben das halt immer so das Thema so ein bisschen außen vorgelassen. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann mich auch nicht wirklich dran erinnern, dass es so mal jetzt da zu so einer richtigen Aussprache gekommen wäre, warum kannst du nicht, warum klappt es nicht oder so, sondern es war immer so eine gefühlte Unzufriedenheit im Hintergrund. Ja. Aber mich hat es eben wahnsinnig belastet, weil ich wusste, dass ich ihr nicht das geben kann, was sie eigentlich von einem Mann erwartet.
Und das ist wirklich, da geht es ja dann um Penetration, oder? Also genau. Wenn du sagst, sonst.
Ja.
Aber das ist, also alles andere war eigentlich
alles, schön. Alles andere war schön, aber Das war halt irgendwo so der Punkt, wo es denn, es ging nicht. Ich kriegte keine vernünftige Erektion hin und es sträubte sich auch in mir alles.
Boah, das stelle ich mir so belastend vor, diese Zeit, auch wenn du das immer wieder eben merkst, dass das für sie schwer ist und du würdest das eigentlich ihr wahrscheinlich gerne geben, wenn sie das haben möchte, aber es geht nicht und so, das stell ich mir unglaublich schwierig vor.
Da habe ich wirklich wahnsinnig drunter gelitten und ich glaube, sie hat auch so ein bisschen drunter gelitten, weil sie nicht wusste, warum schläft er nicht mit mir und und es ging dann eben so 3 Jahre in etwa und durch Zufall ist mir das Buch Das dritte Geschlecht in die Finger gefallen.
Ja.
Und es war so zum ersten Mal, dass ich so ausführlich über Transsexualität gelesen habe. Und ja, ich habe es gelesen und ich wusste es. Ich wusste, ja, ich bin trans.
Ja.
Das stand für mich fest und dann ging eine lange Zeit los, also fast ein Jahr, wo ich dieses Wissen mit mir rumgetragen habe und mich nicht getraut habe, das auszusprechen. Und ja, damals gab es eben auch noch nicht so wie heute Selbsthilfegruppen oder im Internet, dass man hätte nachgucken können und da sich, sondern einfach so, wow, das ist das Problem, aber das will ich nicht. Das war für mich so weit weg. Ich war glücklich zu wissen, was mit mir los ist. Aber ich habe das erste Jahr gar keine Chance gesehen, das leben zu können.
Mhm.
Und ja, nachdem irgendwie der Leidensdruck dann wirklich so groß war, habe ich dann irgendwann doch den Mut gefasst und habe dann mit meiner Frau drüber geredet und habe ihr gesagt, dass ich trans bin.
Mhm.
Was dann sehr dramatisch war, wie man sich vorstellen kann.
Ja, klar.
Und dann habe ich versucht, es zu leben. Also ich habe mich dann weiblicher gekleidet und konnte dann auch sehr offen mit dieser ganzen Thematik auf einmal für mich umgehen.
Ja.
Und bin dann eigentlich auch eine Weile so rumgerannt und habe jedem erzählt, der es hören wollte und nicht hören wollte, juhu, ich bin trans. Und das eigentlich zu so einer Zeit, wo das noch nicht so populär war wie heute.
Wann war das denn?
Das muss gewesen sein, unsere Tochter ist 89 geboren, das muss so 1995 so gewesen sein.
Ja, ja.
Und und dann war ich also total aufgedreht, aber es ebbte dann halt irgendwann wieder ab. Es war halt so dieses Wissen oder so, aber ich kam nicht weiter. Ich wusste, das ist schön und ja, und ich habe mich irgendwie so gefühlt wie so ein Paradiesvogel und das hat mir nicht das gegeben, was ich davon erwartet habe. Und zu dem Zeitpunkt fing es dann eben auch an, dass meine Frau angefangen hat zu trinken.
Ja.
Und ich habe mich erste Zeit noch sehr zurückgehalten, weil mein Vater war auch alkoholkrank und ich war eigentlich schon so ein bisschen so vorgeschädigt, was Alkohol angeht, und habe das eigentlich für mich immer abgelehnt. Ja, aber wie es denn eben so im Alltag ist, naja, dann irgendwann trinkt man abends doch das Glas Wein mit und noch ein Glas Wein mit. Und dann habe ich so gemerkt, so mit dem Alkohol, dass der Druck von mir abfällt.
Ja.
Und dann haben wir eigentlich angefangen, zusammen zu trinken. Ja. Damals sollte das Mädchen noch Yvonne heißen.
Also du.
Ich, ja.
Ja. Ja.
Ja, dann das habe ich Yvonne so langsam sterben lassen. Also die ist meinem Alkohol, ist die denn so zum Opfer gefallen.
Okay.
Und wir haben halt jeden Abend getrunken. Also wir haben immer so sozialverträglich getrunken. Also wir sind zwar wir regelmäßig unseren Job, wir haben unser Kind vernünftig erzogen, wir haben alles so gemacht, aber wir haben halt jeder zuerst ein, zwei Gläser Wein getrunken, dann eine Flasche, dann jeder eine Flasche und so steigerte sich das so, dass wir eigentlich jeden Abend so betäubt ins Bett gefallen sind. Mhm. Und da war auf einmal für mich auch dieser Druck weg. Also ich konnte mich dann so noch mit so einem Ich mir hin und wieder noch mal so meine Frauenklamotten so anziehen für so ein inneres Wohlfühlen oder so. Aber ja, ich habe halt so dieses Verlangen, Frau zu sein, habe ich halt durch den Alkohol wirklich so wegtrinken können.
Okay. Ja.
Und dann ging das so eine Weile so gut, bis bei meiner Frau der Alkoholkonsum denn so ausgeufert ist, dass was passieren musste. Und dann hat sie sich irgendwann entschlossen, einen Entzug zu machen. Sie ist dann in eine Entzugsklinik gegangen. Und dann habe ich eben auch zeitgleich aufgehört zu trinken. Also für mich war es halt kein Problem, jetzt irgendwie damit aufzuhören. Ich habe es einfach stehen lassen. Ich habe die Woche, in der sie noch in der Entzugsklinik war, habe ich noch dafür genutzt, unsere Vorräte auszutrinken. Und
ja.
Das war es denn. Und dann war mir klar, jetzt kommt ein trockenes Leben. Weil wenn ich eine Frau habe, die trocken ist, muss ich auch trocken sein.
Ja.
Ja, und dann mit dem Trockensein kam aber auch die Frau wieder in mir. Ja,
also sobald du nicht mehr betäubt warst, hast du wieder gespürt, dass da eigentlich jemand ist, der irgendwie da sein möchte.
Genau, der irgendwo nach seinem Recht auf Leben schreit. Und ja, es wurde immer stärker und mittlerweile war auch der Punkt erreicht, dass es Internet gab und so, dass man halt auch wirklich dann so die ersten Anlaufpunkte irgendwo gefunden hat.
Also das sind jetzt die frühen 2000er.
Das sind die frühen 2000er, genau.
Okay, ja.
Ja, aber das habe ich dann auch lange auf kleiner Flamme für mich köcheln lassen. Meine Frau ist Krankenschwester, sie hat Schichtdienst, so dass ich so Abende so immer so für mich hatte, wo ich dann halt, wenn die Tochter zu Bett war, dann halt einfach die Frau nochmal ausleben konnte, das für mich spüren konnte und habe es dann aber wieder heimlich gemacht, weil ich ihr nicht die Angst geben wollte, oh, jetzt hat er wieder seine Macke.
Okay, und du hast das aber einfach in deinen vier Wänden sozusagen
ausgelebt. In meinen vier Wänden, ja, das wäre das ja. Nach rausgehen, wär für mich eigentlich gar nicht so drin gewesen.
Aber ich finde das so spannend, ich muss hier mal kurz reingrätschen, weil ich finde das so interessant, weil du hast dich ja eigentlich 1995 schon geoutet und hast allen Leuten erzählt, ich bin trans. Und dann hört das irgendwann wieder auf, dann bist du auf einmal doch wieder ein Mann. Für die? Oder wie ist das, wie ist das aufgenommen worden? Das ist ja, also haben die sich gedacht, eben, der hatte da mal irgendwie eine kurze Scheibe und jetzt ist aber wieder gut?
Genau so. Ich glaube, alle haben sich gefreut, dass der Junge wieder vernünftig geworden ist.
Okay, und das war dann ein Thema, über das man nicht gesprochen hat?
Nein.
Oder wie?
Ich habe es allen erzählt oder so, aber man hat gepflegt, das weggeschwiegen. Also nachdem ich da mit meinem ersten Outing da war, okay, das ist jetzt so, dann nehmen wir das jetzt hin oder so, aber alle waren happy, dass es dann vorbei war.
Aber bist du angefeindet worden in der Zeit oder war das eigentlich so, dass Leute zwar erstaunt waren und das nicht nicht verstanden haben, aber akzeptiert? Oder wie war das?
Ja, die Leute waren erstaunt, haben es nicht verstanden und haben gedacht, naja, also, wie hat meine Mutter gesagt, muss das sein?
Oh nein.
Ja.
Ja.
So war das.
Okay, ich lache jetzt. Das ist ja, gar nee, nicht so lustig.
Es ist ja auch vieles, ja, vieles zum Lachen. Also ich meine, wie gesagt, ja, ich bin mittlerweile so alt und ich bin jetzt auch einfach in meiner Rolle als Frau so glücklich und zufrieden, dass ich mal auf mein Leben zurückblicken kann und kann sagen, ja, dumm gelaufen, aber es war okay. Ne? Also das war.
Ja.
Ich wüsste auch nicht, was ich mir jetzt hier anders gewünscht hätte oder anders gemacht hätte, aber es war schon sehr zerrissen. Ne?
Ja, ja, sicher. Und sozusagen, wenn wir jetzt nochmal in diese Zeit zurückgehen, wo du sozusagen aus dem Alkoholismus so ein bisschen wieder aufwachst und merkst, nee, das, was ich da eigentlich gefühlt und gesagt habe, das ist schon so. Also ich bin eigentlich eine Frau. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Also deine Ehe war ja dann auch davon gekennzeichnet, dass deine Frau irgendwie Entzug gemacht hat und wahrscheinlich auch gar nicht so positiv darauf reagiert hätte, wenn dieses Thema jetzt nochmal hochkommt, oder?
Nee, das war eine große Angst, die ich hatte, wenn ich jetzt sage, oh mein Gott, das ist jetzt wieder da und ich möchte einfach Frau sein. Nee, das war sehr, sehr lange habe ich mich damit sehr schwer getan, jetzt da aus mir rauszukommen oder jemandem zu erzählen, dass die Frau jetzt wieder da ist,
ja,
nachdem der Alkohol weg ist. Und das habe ich auch noch lange Zeit so für mich heimlich durch die Gegend getragen oder heimlich gemacht, wie gesagt, durch den Schichtdienst immer wieder Frauenklamotten. Und irgendwann gab es dann wirklich mal so ein Schlüsselerlebnis für mich. Und zwar waren meine sexuellen Fantasien, gingen auch immer so in Richtung devot sein, fremdbestimmt sein, also nicht SM, also es war halt immer so, dass ich so fremdbestimmt wurde. Und das war, und dann habe ich irgendwann mal eine Therapie angefangen, weil ich wieder so depressiv war. Und dann habe ich meiner Therapeutin eben davon meinen devoten Träumen erzählt und dass man mich zwingt, Frauenkleidung zu tragen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, mit dieser Fantasie, dass man sie zwingt, die Frauenkleidung zu tragen, geben sie nur ihre eigene Verantwortung ab für ihr Verlangen, das zu tun.
Okay.
Und über diesen Satz habe ich dann so lange nachgedacht, bis ich dachte, ja, ich versuche das halt immer irgendwie wegzukriegen und dass ich will das. Und
ja,
das war dann halt so ein ganz einschneidender Moment bei mir. Und
ja,
dann habe ich mich dann im Internet auf die Suche gemacht und habe dann die Seite von Queerleben hier in Berlin gefunden und habe dann da das Kontaktformular ausgefüllt. Und dann hat sich Eve bei mir gemeldet, eine Beraterin. Ja, und dann ging der Weg Richtung Henriette los.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war, boah, das müsste so, oh, lass mich überlegen, 20er, boah, so. 2000, vom Moment, wir haben 2021, so 2012 so gewesen sein.
Okay, ja. Da war dann eure Tochter auch schon aus dem Haus, nicht wahr?
Nee, die ist 2000 ist die ja geboren, also 89 ist geboren. Nee, sie war noch zu Hause, sie ist noch lange zu Hause geblieben.
Okay, ja.
Aber sie war jetzt erwachsen,
ja. Und wie ging es dann deiner Frau mit Henriette?
Bis Henriette kam, war ja dann noch ein langer Weg. Also das war für mich also dieser Schritt zu dieser Beraterin, zu Eve, der ich sehr viel zu verdanken habe. Ich bin dann immer ein Jahr lang heimlich zur Beratung gegangen, weil ich nicht wollte, dass meine Frau was davon mitkriegt und so. Und ich habe dann halt immer so die Arbeit vorgeschoben, dass ich halt dann immer einmal die Woche ganz lange arbeiten muss und ja, und diese Beratung drehte sich eigentlich immer nur darum, wie bringe ich es meiner Frau bei, weil Eve hat mir gleich schon zugestanden und so, ja, nee, klar, du bist Frau. Und das war auch so wahnsinnig schön für mich, schon beim zweiten Treffen als Frau angesprochen zu werden und so. Und das war ein irres Gefühl und das war die große Belastung halt war, wie sage ich es meiner Frau? Und das ging ja so ein Jahr. Und ich habe mir alle möglichen Sachen überlegt und dann war es halt irgendwann so weit, dann habe ich mich gesagt, jetzt musst du dich selber austricksen. Dann sind wir mit einem Wohnmobil weggefahren und ich habe mir nur Frauenkleidung eingepackt zum Wechseln.
Sehr guter Plan.
so dass ich nicht mehr weglaufen konnte, so richtig. Spätestens abends, wenn dann nur ein Nachthemd da ist, mit dem ich dann... Ja, und dann... Das war dann der Punkt, wo ich ihr dann gesagt habe, dass die Frau wieder da ist. Und ja, es war mit sehr vielen Tränen und Wutausbrüchen und verbunden.
Was hat sie dir denn vorgeworfen oder was hat sie so wütend daran gemacht? Dass du es verheimlicht hast oder hat sie es auch wirklich nicht akzeptiert, dass das die Wahrheit ist?
Nein, das war im Prinzip habe ich ihr ihren Mann weggenommen.
Ja.
Das war das, was sie mir das so vorgehalten hat, weil Klaus war auf einmal auf dem Weg dabei, sich aufzulösen.
Ja, klar. Ja.
Das war eben so, dass die Angst vor dem Verlust und so, dass er jetzt weg ist. Ich glaube, das war so das Schlimmste für sie.
Verstehe, ja. Aber sie hatte ja dich noch. Also du als Mensch hast ja nicht gesagt erstmal, ich verlasse dich jetzt, oder? Also
nee, das stand für mich eigentlich fest, dass ich mit ihr zusammenbleiben will und oder wollte, muss ich ja sagen.
Ja.
Und dass ich immer noch da bin und dass ich durchaus noch die gleiche Rolle spiele, aber jetzt eben als die Frau, die ich bin. Aber ja, es ist eben so. Es haben mir auch Freunde gesagt, ich hatte nicht viele Freunde, aber die paar Freunde, die ich hatte, ja, die haben mir alle gesagt, naja, Klaus ist ja jetzt gegangen, ja. Also die haben mich nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern die haben es halt wirklich an der Person Klaus festgemacht.
Okay, das ist schon irgendwie heftig, weil es ist ja trotzdem du deinen Namen änderst und dich anders anziehst und so, ist es ja trotzdem eine große Kontinuität der Person. Also du bist ja immer noch so, dass dir wahrscheinlich die gleichen Sachen schmecken und deine Tochter ist deine Tochter und deine Frau und dein Humor wird sich ja wahrscheinlich auch nicht komplett verändert haben und deine politischen Ansichten und was weiß ich. Also du wirst ja, das ist ja doch eine große Kontinuität auch in der Person, oder nicht?
Ja, ich bin die geblieben, die ich vorher war und
ja.
Ich habe jetzt einfach nur für mich festgestellt, ja, dass ich in Anführungszeichen im falschen Geschlecht lebe oder im falschen Körper geboren wurde, wie auch immer. Aber ich habe jetzt drum nicht mein Leben auf den Kopf gestellt und ich habe jetzt hier auch keine Sachen angefangen, die ich vorher nicht gemacht hätte. Ich habe jetzt auch nicht meine Interessen in irgendwelche Richtungen geändert. Wobei, ja, doch, ich muss zugeben, ich habe zu Anfang habe ich so gedacht, so Sachen, wie ich habe als Mann liebend gerne an so einem Oldtimer geschraubt, habe ich gedacht, nee, das kannst du als Frau nicht machen und habe den Oldtimer dann auch verkauft, was ich bis heute sehr bereue. Aber das war so, da ist aber insgesamt bin ich die gleiche Person geblieben. Ich habe die gleichen Ansichten und ich habe auch nie jetzt irgendwie versucht, ein überkandideltes Frauenbild zu leben. Also ich habe versucht, immer so mein großes Bestreben war es halt einfach so, als ganz normale Frau zu leben, die jetzt halt in keine Richtung jetzt irgendwo auffällt oder sonst irgendwas oder irgendwas nachholen muss. Und aber wie gesagt, da habe ich doch wirklich Freunde verloren, die damit nicht klargekommen sind.
Ja, und deine Frau ist auch nicht damit klargekommen?
Nee, meine Frau ist, sie hat es akzeptiert, sie konnte damit leben, aber sie fing wieder an zu trinken.
Das ist traurig.
Das war total schlimm für mich und traurig, weil das Letzte, was ich in meinem Leben machen werde, ist nochmal einen Tropfen Alkohol anzufassen, weil der hat mir so viel Zeit meines Lebens geraubt durch dieses Betäuben und ich bin jetzt als Frau einfach so glücklich. Aber sie hat dann halt angefangen wieder zu trinken und ja, jetzt sind wir beim Thema Co-Alkoholikerin und ich bin eine Co-Alkoholikerin. Und zwar nicht, weil ich trinke, sondern weil ich ihr das Trinken ermögliche, weil ich weiß, sie fühlt sich gut, wenn sie trinkt. Ich weiß, dass sie es auch genießt, also sie ist auch das, was man so Genusstrinker nennt. Also sie kippt jetzt keinen Schnaps in sich rein, sondern es muss schon der gute Rotwein sein. Und obwohl ich halt weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, wenn ich eine gute Flasche Rotwein gesehen habe, habe ich die denn mitgebracht.
Ja.
Was natürlich auch verwerflich ist, aber wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich abends so jetzt auf einmal nicht mehr die Rolle leben konnte oder nicht mehr die Person für sie sein konnte, die sie sich eigentlich so gewünscht hat. Also sie hat Henriette akzeptiert, aber wir wollten auch zusammen alt werden. Das stand eigentlich so für uns fest. Aber unterschwellig war halt irgendwo da, ist es nicht richtig für sie. Es fühlt sich nicht gut an und das hat sie eben mit diesem Alkohol kompensiert. Und das hat mir irgendwo so ein, ja, ich habe mich immer so ein bisschen schuldig gefühlt und ich war halt immer daran interessiert, sie jetzt, dass es ihr unheimlich gut geht. Ich habe ihr alles abgenommen, ich habe sie auf Händen getragen und ich habe mich auch so abhängig von ihr gefühlt. Oder ich war abhängig von ihr.
Wovon warst du abhängig?
Von der Gemeinsamkeit, von einfach, ich wollte dieses Vertraute nicht verlieren. Ich wollte unser gemeinsames Leben nicht aufgeben. Und ja, ich weiß nicht, wie das. Das hat sich wirklich angefühlt wie so eine gewisse Abhängigkeit. Ich habe alles getan, damit sie glücklich ist. Und habe mich denn auch selber so ausgetrickst, eben wie mit solchen Sachen, dass ich ihr Alkohol gekauft habe, zu wissen, es ist eigentlich nicht gut. Für sie nicht gut, für mich nicht gut, aber ich weiß, sie genießt es. Das ist so ein Beispiel dafür.
Ja. Hattest du ein schlechtes Gewissen?
Ja. Ja, weil ich bin ja die Frau, die ihr den Mann genommen hat.
Ja.
Und ja, wir kannten uns lange, aber ja, ihr ganzes Weltbild war ja damit kaputt.
Inwiefern war ihr ganzes Weltbild kaputt? Also
sie ist ja auch so sozialisiert worden wie ich in der gleichen Zeit und das Weltbild war halt Mann, Frau, Kind und ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau und das war so das, was sie vom Leben erwartet hatte und sie wollte mit diesem Mann alt werden und sie wollte nicht auf einmal eine Transfrau an ihrer Seite haben.
Ja.
Sie hat sich dann damit schwer getan und die Alkoholabstürze folgten immer schneller aufeinander und ich habe das eigentlich sehenden Auges aber wirklich immer so hingenommen und wollte einfach nur bei ihr bleiben. Ich wollte halt einfach nur, dass unser in Anführungszeichen ja, Glück so weitergeht, dass ich ihr Weltbild erhalten kann.
Wenn du jetzt sagst Glück, wart ihr denn in der Zeit, also war das noch glücklich? Weil ich finde, da ist ja doch ganz schön viel dabei. Also einmal dieses Thema Alkohol, diese Co-Abhängigkeit, aber dann auch das, dass sie irgendwie die Person, die du warst, eigentlich gar nicht an ihrer Seite haben wollte und das irgendwie nur ertragen hat, wenn sie schon 2 Gläser Wein getrunken hat. Da ist ja doch ganz schön viel, was jetzt auch für mich nicht mehr so glücklich klingt. Also
es war eigentlich auch nicht mehr glücklich und das war halt auch ja. Das, was für mich halt auch irgendwo diese Abhängigkeit bezeichnet. Ja, also ich war es ist genauso gut, glaube ich, so wie wenn Leute von Alkohol abhängig sind. Sie trinken, obwohl sie eigentlich es besser wissen, dass sie mit Alkohol nicht glücklich sind oder so und trotzdem trinken sie. Und ich war auch nicht glücklich und trotzdem wollte ich diese Beziehung um jeden Preis aufrechterhalten. Und das war auch gerade in der Zeit meiner Transition war das halt unheimlich schwierig, weil ich um jeden Schritt kämpfen musste, der für mich dann eigentlich dann schon feststand, wo ich viel schneller gewesen wäre, was zum Beispiel so eine geschlechtsangleichende OP angeht oder so, wo sie sich natürlich dann auf einmal ist der Penis weg.
Ja, klar, logisch.
Das war so, oh, nee, geht gar nicht. Und ja, und für mich war das halt einfach Verlangen, also ich musste das machen. Das war für mich also so, Henriette hat wirklich im Gegensatz zu Klaus auf einmal so viel Kraft gehabt und so ein Tempo auch an den Tag gelegt. Also ich habe es wirklich geschafft, meine komplette Transition trotz aller Widerstände in 2 Jahren durchzuziehen.
Ja. Also und deine Frau war dann jedes Mal
unglücklich. Ich sag's jetzt mal despektierlich, war jedes Mal ein Bremsklotz.
Ja.
Das war dann halt,
ja, klar.
Weiß ich denn, es gab dann andauernd irgendwelche Einwände und es musste irgendwas gemacht werden und dann konnten Termine nicht gehalten werden und sie hat halt versucht, da immer gegen zu kämpfen, aber da war ich zum ersten Mal wirklich so sicher und so ein Verlangen in mir, dass ich das jetzt für mich will, dass ich das jetzt einfach brauche. Und es war ziemlich krampfig dadurch. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mich schneller, nicht unbedingt, aber viel entspannter durch meine Transition gehen können.
Klar. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch Mitgefühl mit deiner Frau in dem Moment, dass für sie alles genau nicht in die Richtung geht, die sie haben möchte und dass sie dann eben an deinem Körper, so wie sie ihn kennt und liebt, irgendwie gehangen hat und so. Das kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja, das ist für meine Frau auch total schlimm ist, das steht außer Frage. Das ist jetzt hier auch keine, das soll in keinster Weise jetzt hier auf irgendeine Schuldzuweisung hinlaufen. Ja. Das fällt halt einfach alles so für mich so ein bisschen unter das Kapitel dumm gelaufen, weil ich kann nichts dafür, dass ich trans bin und sie kann nichts dafür, dass sie jetzt halt ausgerechnet an eine Transfrau gekommen ist, die das halt irgendwann.
Das stimmt.
Ja, ihre Alkoholabhängigkeit ist, glaube ich, so ein bisschen familiär bedingt, weil ihr Bruder ist eben auch schwer alkoholabhängig, ihre Mutter war alkoholabhängig, ne, ihre beiden Brüder sind sogar alkoholabhängig und richtig schlimm. Und ich glaube schon, dass es Alkoholkrankheit auch so ein bisschen erblich bedingt ist. Mhm. Und dass sie sich denn da so den Alkohol geflüchtet hat. Nee, aber wie gesagt, das ist alles ohne Schuldzuweisung. Es ist für uns beide, war es einfach schlimm, schwer, schlechte Zeit oder. Nee, das ist. Ja. Ich wüsste, ganz, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich, wenn meine Frau gesagt hätte, ich werde jetzt Mann, ob ich so weit mit ihr gegangen wäre.
Ja.
Wie sie mit mir gegangen ist.
Ja.
Das kann ich mir.
Wie ging es denn eurer Tochter dabei?
Auch unsere Tochter, die hatte ja, mein erstes Coming-out hatte sie ja schon mitgekriegt. Dass Papa, ja. Dass Papa jetzt komische Sachen anzieht. Und ich war damals, war ich auch bei ihr in der Grundschule und habe den Lehrern gesagt, also dass ich jetzt trans bin und so. Und dann, nee, sie wusste das schon. Und als jetzt hier das richtige große Coming-out kam, hatte ich mich dann mit ihr so zum Frühstück verabredet und wollte mit ihr frühstücken und dann. Ja, war es denn soweit? Und dann, ja, Papa, was ist los? Und so, und ich mache mir schon so eine Sorgen, wenn du so eine Einladung aussprichst, was ist denn passiert? Und dann habe ich ihr dann gesagt, ja, also ich bin trans. Und dann hat sie nur gesagt, ach, deine Trans-Geschichte, das kenne ich doch.
Ja.
Also sie hat, ist total unkompliziert.
Okay. Und auch wenn ihr als Eltern so eine schwierige Phase hattet, hat sie dann euch beide verstanden oder wie hat sie sich da positioniert?
Ich weiß gar nicht, ob sie sich da. Ich glaube, sie hat eher dann noch so ein bisschen zu mir gestanden, weil sie mit dem Alkoholkonsum meiner Frau nicht zurechtgekommen ist. Und das war etwas, wo sie als Kind eigentlich auch schon drunter gelitten hat, dass wir beide so viel getrunken haben. Ohne dass ich jetzt glaube, dass wir groß ausfallend oder dass irgendwas Schlimmes so passiert war. Aber wir haben ihr keinen gesunden Umgang mit Alkohol vorgelebt. Und ich glaube, das hat sie sehr belastet. Und jetzt, wo das mit dem Transsein oder so kam, nee, dann hat sie, glaube ich, eher so ein bisschen noch zu mir gehalten, obwohl die Mama natürlich die Verletzte war, aber Mama war auch die wieder angefangen hat zu trinken, was ihr eben größere Probleme bereitet hat, außer dass jetzt Papa auf einmal eine Frau ist.
Ja, wann war das, dass du so wirklich umgewandelt warst?
Komplett umgewandelt ist jetzt 6 Jahre her.
Okay, auf das Leben gesehen noch gar nicht so lang.
Nee, das ist ein Zehntel meines Lebens lebe ich jetzt als Frau. Aber das ist die glücklichste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt auf einmal auch so dieses, was ich vorher beschrieben habe, dieses, dass ich neben mir stehe, jetzt weg ist. Ich lebe jetzt das Leben von Henriette und das ist mein.
Das bist du auch.
Das ist mein Leben, das bin ich, da gehe ich durch und ich gehe auf Leute zu, ich bin kontaktfreudig. Ich glaube, manche Leute texte ich heute sogar zu, ohne dass sie es wollen. Und früher, Klaus war ein Mensch. Ich hätte in einen Raum mit 20 Leuten kommen können, wäre 3 Stunden da gewesen und keiner von denen hätte registriert, dass ich drin war.
Das ist richtig hart beschrieben.
Und ja, aber so war ich. Das war halt auch einfach. Ich wollte nicht gesehen werden. Ich wollte einfach nie da sein. Als Klaus wollte ich einfach so unsichtbar sein. Hab halt immer wieder versucht, dagegen anzukämpfen, habe gedacht, Mensch, warum bist du so schüchtern und warum gehst du nicht auf die Leute zu? Aber sobald es denn mehr als ein Freund war, mit dem ich mich dann meistens über ein Hobby oder so gefunden hatte, sobald es zwei Leute waren oder so, sobald es eine Gruppe war, wollte ich nur noch unsichtbar sein, wollte ich nur noch weg sein.
Henriette, wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen und wir haben noch nicht über die Trennung geredet. Und deshalb würde ich jetzt fast vorschlagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut und nehmen noch eine zweite Folge auf, wo wir dann über die Trennung sprechen, aber auch über dein neues Leben jetzt, weil jetzt haben wir ja sehr viel über diese ersten 90% deines Lebens gesprochen. Es interessiert mich aber wahnsinnig, auch nochmal ein bisschen mehr Zeit da zu verbringen, wie dein Leben jetzt ist und natürlich auch über die Trennung, wie die dann abgelaufen ist, auch zu sprechen. Mhm. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns jetzt an der Stelle von euch an den Kopfhörern. Ja. Und es geht hier in 2 Wochen nochmal weiter sozusagen mit dem zweiten Teil deiner Geschichte. Und ich freue mich sehr, wenn wir dann gleich nochmal weitersprechen und sozusagen das in einen zweiten Teil packen. Ist das gut für dich?
Das hört sich klasse an, ja, danke.
Okay, super. Dann sagen wir an der Stelle erstmal tschüss, macht's gut. Tschüss. Und ich wünsche euch ein großartiges Jahr 2022. Hier im Podcast wird noch viel passieren. Ich plane jetzt auch eine Musikfolge nochmal mit Breakup-Hits. Da könnt ihr euch auch sehr gerne beteiligen. Könnt ihr mir zum Beispiel schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, was für euch die größten Breakup-Hits sind, welche Songs euch weitergeholfen haben und warum. Das fände ich sehr, sehr toll. Genau, das könnt ihr an mail@charlotteteile.de schicken. Ich glaube, die meisten können inzwischen auch eine Sprachnachricht per Mail schicken. Sonst findet ihr mich auch auf Instagram @schlussmachenpodcast. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch auf Patreon unterstützen und auf PayPal. Alle Links dazu packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt machen wir an der Stelle Schluss und ihr hört die zweite Hälfte der Geschichte von Henriette in 2 Wochen. Ciao, ciao!